Wir brauchen also einerseits die geistliche Disziplin unseres eigenen Lebens Gott gegenüber, aber auch den anderen gegenüber. Und das ist auch eine wichtige Voraussetzung für ein gesundes Familienleben, wenn ihr als Familien hier zusammen seid, dass wir lernen, einander zu vergeben und dass wir auch da hier und da auch mal um Vergebung bitten müssen. Das Problem ist nicht, dass wir keine perfekten Eltern sind. Das entdecken die Kinder früher oder später sowieso. Sondern die Frage ist, dass wir auch da, genauso wie wir ihnen sagen, was nicht in Ordnung ist, hier und da selbst auch unsere Kinder da, wo wir, sage ich mal, jetzt nicht in guter Form reagiert haben oder Dinge vergessen haben, was auch immer ansteht, dass wir auch sie um Vergebung bitten dürfen. Das ist ein wichtiger Lernschritt auch für Kinder, dass sie lernen, okay, Probleme sind normal in der Familie, aber es gibt den Weg, damit umzugehen. Wir versuchen gerne alle Probleme wegzuschaffen, aber damit sind wir, das ist erstens eine Illusion. Und zweitens lernen die Kinder nichts für das, was sie am wichtigsten brauchen im Leben, nämlich das Lernen, wie gehe ich mit Problemen um? Wie gehe ich mit Dingen um, die schiefgegangen sind? Wie kann man miteinander Dinge klären? Ja, das ist viel wichtiger als eine heile Welt. Die heile Welt, die werden wir alle erleben. Aber erst im Himmel. Bis dahin werden wir alle in Umständen sein, die uns, ja, Probleme machen oder Neudeutsch würde man sagen, die uns herausfordern. Das klingt schöner, oder? Als Probleme. Ist dasselbe. Und jetzt sagt uns die Bibel, wir sollen vergeben. Nun gibt es viele kleine Dinge, die zu vergeben sind. Und das ist wichtig, weil im Laufe der Zeit, wie gesagt, das deutsche Sprichwort, Kleinvieh macht auch Mist. Ja? Wenn also genügend kleine Dinge sich angehäuft haben, wird es auch stinkig, um dann mal in dem Bild zu bleiben. Aber dann gibt es Dinge, wo wir Vergebung als Zumutung empfinden, nämlich da, wo es wirklich um größere Dinge geht im Leben. Wo wir sagen, vergeben, wenn ich das vergebe, kommt er dann einfach so davon mit dem, was er getan hat? Andere fragen, ja, soll ich das wirklich vergessen? Ich habe gehört, dass jemand mal gesagt hat oder immer wieder mal sagte, vergeben heißt vergessen. Aber das funktioniert nicht. Du kannst deinem Gehirn nicht befehlen, was es vergessen soll. Ja? Es klappt ja nicht mal umgekehrt, dem Gehirn zu befehlen, was man nicht vergessen darf. Ja? Sonst bräuchten wir keine To-Do-Listen und keine solche schönen gelben Marker überall hinkleben und keine Zettel und keine Erinnerungsfunktion in unserem Kalender, wenn wir nichts vergessen würden. Aber gerade gewisse Dinge, die schon fast so traumatischen Charakter haben, kann man nicht vergessen. Und Gott fordert uns auch nicht zu vergessen, sondern wenn er selber der Maßstab ist, dann lesen wir in Jesaja 43, Vers 25: Ich will ihrer Sünden nicht mehr gedenken. Da ist was ganz anderes gemeint. Ne? Da ist kein Vergessen gemeint, sondern der Beschluss, ich will nicht mehr darüber nachdenken. Das ist ein großer Unterschied, oder? Ich weiß, es hat stattgefunden, aber wenn es vergeben ist, will ich nicht immer wieder darüber nachdenken, wie konnte das und warum ich und ausgerechnet und wie wird der andere das wohl gemeint haben? War es fieser gemeint oder war es mehr aus Versehen oder ist der immer so? Das sind ja Dinge, die uns, da kocht das immer wieder hoch und wir kommen nicht zum Frieden. Also Gott sagt, ich will, das ist auch wichtig für unsere Begegnung. Ne? Wenn wir Menschen begegnen, denen wir was, gerade wenn wir lange genug in der Gemeinde sind, dann merken wir auch, in der Gemeinde ist noch kein Himmel. Ist den meisten von euch schon aufgefallen. Manche Kirchen malen deswegen extra oben so einen Himmel an die Decke. dass man wenigstens ein bisschen was vom Himmel da hat. Ja? War jetzt gerade eine wunderschöne Kirche, die hatten sie so schön angeleuchtet, oben die Kuppel, so ein wunderbares Gewölbe, dass man das Gefühl hatte, man konnte durchgucken in den Himmel. Aber es war nicht der Himmel. Das merkte ich, weil draußen kam ein Sturm und auf einmal fing es an zu pfeifen und zu quietschen in der Kirche. Ich dachte, wenn das der Himmel ist, viele Grüße an den Tinnitus. Das kann es nicht sein. Himmel ist es also nicht. Aber wenn wir immer daran denken, was der andere uns Böses getan hat, dann werden wir ihm nicht mehr frei begegnen. Und das ist das, was Gott hier sagt. Vergeben heißt, ich will nicht mehr drüber nachdenken. Ich will jetzt, ich sag mal, so wie bei Petrus finden wir das Beispiel schön, oder? Jesus klärt mit ihm schon die Frage seiner Verleugnung. Ne? Ehe der Hahn kräht, wirst du mich, ne? Und so weiter und so fort. Und Jesus klärt mit ihm das, aber es wird nie wieder angesprochen. Es ist in der ganzen Bibel auch nie wieder ein Thema. Es ist vergeben. Ne? Es findet statt, deswegen wird es auch öffentlich beschrieben. Wird also nicht zugedeckt und gesagt, ja, gibt's nicht und darf man nicht drüber reden und ja, musst du verstehen. Der Petrus hatte eine schwere Kindheit, deswegen musste der da, hat er immer Angst, dass er dann nicht anerkannt wird und so, und hat er so ein Trauma gehabt, weil er vielleicht mal keine Fische gefangen hat und seine Kollegen auch. Darum, Schuld bleibt Schuld, egal warum sie stattfindet. Aber es wird nicht immer wieder hochgeholt. Und das macht Gott, und das ist das auch die Variante für unser Miteinander, dass wir in dem Moment, wo wir sagen, nicht sagen, ja, wenn ich den sehe, ja, das ist doch der, der damals das und das gemacht hat. Das ist ein negatives Vorzeichen, wo der andere nicht wieder rauskommt. Ja? Das ist der Gedanke, da werden wir später dazukommen, den wir in Jesaja 58 finden, über das gerechte Fasten. Ja? Das heißt, vergeben heißt nicht vergessen, sondern das nicht mehr als ständiges Thema zu machen. Das kennen wir vielleicht noch als Kinder, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben. Dann war uns das furchtbar schrecklich, wenn das die ganzen nächsten Tage noch Thema war. Da hat man sich irgendwie bemüht, alles richtig zu machen, und vor lauter Krampf wurde noch mehr falsch. Sondern wenn die Dinge geklärt sind, sind sie geklärt. Dann müssen sie nicht immer wieder aufgekocht werden. Ne? Das ist wie mit einem Spinat. Wenn du immer öfters aufkochst, umso mehr Nitrat entsteht, der wird immer giftiger. Entweder es ist mal aufgegessen oder nicht. Ne? Also, Gott will nicht mehr gedenken. Und so wollen wir auch den anderen nicht mehr definieren, unseren Nächsten nicht mehr darüber sehen, was er mal gemacht hat an schlechten Dingen. Ja, wir wissen das noch, wir können das nicht vergessen. Das geht auch gar nicht. Wir sind in einer Gemeinde, in der ich hier arbeite, ich bin in mehreren Gemeinden tätig, in der einen Gemeinde, in der ich arbeite, der ist zum Beispiel der Sohn umgekommen in einem Verkehrsunfall, weil der Freund, der gefahren ist, viel zu schnell in die Kurve reingefahren ist. Der Freund, der gefahren ist, der viel zu schnell unterwegs war, hat es überlebt und ihr Sohn nicht. Du kannst das ja nicht vergessen, oder? Du kannst ja nicht vergessen, dass du 30 Jahre lang einen Sohn hattest. Du kannst doch nicht vergessen, wie er umgekommen ist. Aber du kannst aktiv vergeben, das kannst du. Wie werden wir noch drauf kommen? Das heißt, Schuld bleibt Schuld und sie wird auch nicht relativiert, weil ich vergebe, und sie wird auch nicht kleiner, sondern jetzt passiert was ganz anderes. Das, was die Bibel mit vergeben meint, heißt, ich übertrage ich lasse mein Recht los, nämlich mein Recht, bei mir ist Unrecht geschehen, und übergebe dem das, der gerecht richtet, und das ist Jesus. Also die Schuld ist nicht einfach weg, denn ich soll ja auch denen vergeben, die es gar nicht einsehen, oder? Jesus bittet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja? Also kein Geschäft. Ich vergebe ich vergebe nur demjenigen, der sich bei mir entschuldigt hat, sondern ich soll ja allen vergeben. Ja? Also ich lasse die Und ich bringe diese Schuld zu Jesus. Warum? Nun, der erste Punkt, wenn er mich erkauft hat, als mit seinem mein ganzes Leben erkauft hat, dann gehört ihm alles, was mich belastet, auch. Hat er miterkauft, oder? Wenn du ein Haus kaufst, und du kaufst es so, dann kaufst du das mit allem, was da im Garten vergraben ist. Wir haben das mal gehabt, wir haben ein Haus gekauft, und du staunst, was im Garten alles vergraben ist. Aber gekauft wie gesehen heißt, du hast das Ganze mitgekauft. Und das, natürlich gräbst du nicht vorher probeweise den Garten um, wenn du ein Haus kaufst. Ja? Wir haben also dann irgendwann mal den Garten versucht anzulegen und haben dann gestaunt, was wir da so alles gefunden haben, was da irgendwann mal entsorgt wurde. Manches mit Absicht, manches nicht mit Absicht. Ja? Waren noch ein paar Goldzähne dabei, die waren sicher nicht mit Absicht im Kompost gelandet. Die haben sie. Ja? Also, das heißt, ich übergebe lass mein Recht los. Aber ich lasse es nicht ins Nichts. Denn dann wäre der Gedanke ja, der andere kommt also davon mit dem, was er tut. Er kann sein Leben lang sein Unrecht weitermachen und wird nie zur Rechenschaft gezogen. Doch, er wird von Gott zur Rechenschaft gezogen. Ich übergebe mein Recht daran an den, der viel gerechter richtet, das ist Jesus. Und in Johannes 5, Vers 22 und 27 lesen wir, dass Gott unseren Herrn Jesus das Gericht übergeben hat. Also erstens kannst du davon ausgehen, dass er nicht zu deinen Ungunsten entscheiden wird, denn er liebt dich. Die Bibel sagt, Jesus ist unser Freund. Ich meine, welcher Freund? Er wird dich also nicht ums Ohr hauen, aber er wird gerechter richten. Und was ist mit der Schuld des anderen? Nun, die liegt bei Jesus. Und entweder er kommt auch zu Gott und empfängt Vergebung, oder er wird dafür gerade stehen müssen. Einmal, ne? Wenn die ganze Menschheit vor Gott erscheinen wird zum Gericht. Ne? Ich lasse also mein Recht los. Und der zweite Punkt ist, ich schenke dem anderen Gnade. Ne? Ich schenke dem anderen Gnade, so wie Gott das uns tut, der sagt, ich will also nicht immer nur jetzt dagegen anrechnen und nur negativ denken. Natürlich weiß ich, wo der andere vielleicht seine schwache Stelle hat. Natürlich werde ich aufpassen, dass ich nicht von demjenigen zweimal übers Ohr gehauen werde. Oder was auch immer dann stattfindet. Natürlich werde ich an der einen oder anderen Sache überlegen, wie weit ich mich selber schütze in der Zukunft. Aber die Last, da gerecht drüber ein Urteil zu sprechen, die überlasse ich Gott. Und damit kann ich unbeschwert meinen Weg weitergehen, denn bei Gott vergisst nicht und Gott ist gerecht. Ich bin ja nicht gerecht. Jedenfalls ich nicht. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ein Freund irgendwas was macht, den ich gut, oder ein Freund hat was versprochen, den ich gut mag und der vergisst das, da sage ich, naja, das ist so und so, und da lache ich drüber, oder? Und sage, naja, klar, das ist ja, so und so. Und schon ist es weg. Wenn das jemand anders tut, den ich nicht so mag, dann sage ich, typisch. Der hält nie sein Wort. Der vergisst das immer. Der hat mich missachtet. Also, ich bin also nicht unparteiisch, oder? Ich sehe immer, in welche Beziehung der andere zu mir ist, und dann werte ich ganz anders. Aber wir kommen natürlich manchmal an unsere Grenzen. Und da hilft uns Philipper 4, Vers 13. Da sagt Paulus, alles vermag ich durch den, der mir Kraft gibt, Jesus. Da meint er jetzt nicht, dass wir Supermen sind oder Superwoman, ne, das, oder Supergirl, das sind wir nicht miteinander. Dass wir alles können, wie manche das so glauben, wir können alles, also das, ich kann eine Menge Sachen nicht. Aber das, was Gott mir aufträgt zu tun, das kann ich, weil er mir seinen Geist gegeben hat. Ich darf kommen und sagen, Herr, ich brauche jetzt deine Kraft, ich brauche deinen Willen zu vergeben. Und er sagt im selben Philipperbrief, dass Gott in uns das Wollen und das Vollbringen wirkt. Was bleibt uns da noch zu tun? Das Wollen und das Tun. Und das Ja sagen zu Gottes Wort, oder? Das bleibt uns. Wenn Gott sagt, du sollst vergeben, dann sage ich, ja, Herr, das akzeptiere ich. Du hast mir den Auftrag gegeben zu vergeben. Aber ich bitte dich, dass du mir das schenkst, dass ich das von Herzen will und auch kann. Dass ich mich überwinden kann, dass ich nicht an meinem Groll festhalte, an meinem Zorn, an meiner Enttäuschung, an meinem Sauersein, an meiner Bitterkeit, an meinem Recht. Sondern ich bitte dich, dass du mir die Kraft gibst, durch deinen Heiligen Geist zu vergeben. Da brauchen wir den Heiligen Geist zentral. Ne? Und viele von uns sind enttäuscht, weil sie es nicht einfach können. Aber Paulus gibt uns weiter noch einen schönen Hinweis. Er sagt uns, wenn ich schwach bin, ne, dann bin ich in der richtigen Haltung. Denn Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das heißt, da, wo ich es nicht kann, ist es überhaupt kein Vorwurf von Gott, sondern er wartet nur, dass wir kommen und ihn sagen, Herr, das ist viel zu schwer, ich kann das nicht. Für mich die eindrücklichste Geschichte, von der ich mal gelesen habe, ist die Geschichte von Corrie ten Boom. Vielleicht kennen Sie einige von euch. Eine holländische Uhrmacherin, jüdische Familie, war in den Niederlanden, sind dann eingesperrt worden, kamen nach Ravensbrück, soweit ich mich richtig erinnere, ins Konzentrationslager und sie kommt frei und ihre Schwester stirbt dort. Und das war recht erniedrigend zu ihrer Erinnerung daran, was da so alles mit ihnen gemacht wurde. Und Gott gibt ihr nach dem Zweiten Weltkrieg den Auftrag, sprich in Europa zu den Menschen über Vergebung. Das war ihr großes Thema, die ersten Jahre. Sie ist also quer durch Europa gereist, also auch quer durch Deutschland gereist mit dem Thema Vergebung. Weil ihr Gott klar gesagt hatte, wenn die Menschen nicht lernen zu vergeben, werden sie nicht mehr leben können, sie werden nicht mehr lachen können. Es wird nur neue Auseinandersetzungen geben, neuen Krieg, Rache, ne? Immer wieder neu von vorn. Und eines Tages beschreibt sie, predigt sie in so einer großen Kirche, sowas vielleicht so wie die Lutherkirche so in Chemnitz ungefähr, so in dieser Größe. Da predigt sie über Vergebung. Und dann ist die Predigt zu Ende und die Leute gehen langsam raus. Und in manchen Kirchen kennt ihr ja auch, da ist ja so ein großer Mittelgang, kennt ihr das? Ein großer, breiter Mittelgang, zu dem man zum Altar kommen kann. Und die steht da vorne noch, in die Kirche hineinschaut, den Altar am Rücken und sieht auf einmal einen Mann von ganz hinten auf sie zukommen. Und wie er sie auf sie zukommt, erkennt sie einen der Wächter des Konzentrationslagers. Nun, was war ihre Reaktion? Und ich finde es so schön, dass sie da ehrlich war. Sie hat nicht gesagt, naja, wir sind Christen, da habe ich das vergeben. Halleluja, schön, dass du da bist, Bruder. Überhaupt nicht, oder? In dem Moment macht das menschliche Gehirn nämlich Folgendes. Sie hatte sofort die ganzen Bilder im Kopf. So in kürzester Zeit, Variante so ähnlich wie manche Nahtoderscheinungen beschreiben, da hatte sie Bilder im Kopf, was da so war, auch wo der Mann dabei war. Sie führt das nicht näher aus, aber einmal beschreibt sie doch dann, dass sie da nackt da, sie alle da standen und die ganzen Männer standen da und das war ja ein furchtbares Erlebnis. Und immerhin war ihre Schwester dort gestorben und dieser Mann kommt auf sie zu und sagt, erkennen Sie mich? Da kann sie nur nicken und dann sagt er, ich hab Christus gefunden. Ähnlich drückt er sich aus. Können Sie mir vergeben? Und sie sagt, sie war in völliger Schockstarre, da ging gar nichts. Und sie konnte, das Einzige, was sie tun konnte, war innerlich, obwohl sie dieses Thema ja gerade so schön erzählt hat, wie es geht, oder, mit der Vergebung, dass sie innerlich zu Gott schrie, nicht nach außen hin, das funktioniert nicht, innerlich zu Gott schrie, Jesus, hilf mir. Und dann bekam sie die Kraft, diesem Mann die Hand zu geben und das auszusprechen, ich vergebe ihn. Und dann merkte sie, wie in dem Moment Frieden in ihr Herz hineinkam, der Frieden von Gott. Und das ist das, was hier Paulus in Philipper 4, 13 mag, dass Gott alles vermag ich durch die Kraft Gottes, nicht selber. Es geht nur, wenn ich Jesus mit hineinnehme, sonst übersteigt Vergebung meine Möglichkeiten. Das betrifft die großen Dinge und das betrifft die kleinen Dinge, die in unserem Alltag immer und immer wieder stattfinden, oder? Manches, was wir ganz niedlich fanden, als wir uns verliebt haben, nervt uns dann später. Manchmal sind es komischerweise dieselben Dinge, die einen dann auf einmal nerven. Ne? Und dann selber dran zu bleiben, Gott, gib mir das, dass ich wirklich, dass es nicht zwischen uns steht. Ich möchte vergeben. Ich weiß, der andere soll sich ändern. Aber wir wissen auch aus eigener Erfahrung mit dem Ändern, dass es nicht so keine schnelle Sache und keine ganz einfache Geschichte. Und das ist auch keine Entschuldigung für den anderen, sondern es ist wirklich in meine Enttäuschung, mein Recht an Gott abgeben und sagen, Herr, ich gebe dir es, ne, damit ich frei bin. Wir werden es morgen als Gottesdienst feiern miteinander mit den Kindern. Das gehört mit dazu, wenn Jesus sagt, kommet her, die ihr mühselig und beladen seid, ne, die ihr von der Last runtergebeugt werdet, die ihr fertig seid von dem, was euren Alltag belastet. Ich will euch erfrischen, ne? Also eine neue Kraft geben, eine innere Erfrischung geben. Das ist ja vor allem eine innere Geschichte. Ne? Die Situation selber ändert sich ja meistens gar nicht so schnell. Es ist eine Frage, ob die Kraft, die in uns ist, uns trägt oder nicht. Und die Bibel sagt natürlich, dieselbe Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, wirkt auch in euch Christen. Das ist ein Ding, oder? Wie viel Kraft braucht es, um einen Toten lebendig zu machen? Eine Menge, oder? Deswegen passiert es ja so selten, ne? dass die Toten wieder lebendig werden. Ne? Da brauchst Gottes Kraft und dieselbe Kraft, derselbe Heilige Geist wirkt in dir und in mir, sagt die Bibel. Ne? Aber wir müssen ihn mit hineinnehmen, wir dürfen ihn bitten, dass er mir das gibt, was ich in dem Moment brauche. Und man sagt, ja, habe ich nicht. Und er sagt, hat Jesus den seinen Jüngern ganz einfach geantwortet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ne? Viele sagen, ich kann nicht vergeben. Ja, weil ihr nicht bittet. Wenn wir Gott darum bitten, um das wollen und das vollbringen, dann gibt uns das, aber es ist nicht automatisch da. Natürlich bei Kleinigkeiten, da sagt man, ja komm, mach mal kein Drama von wegen nix. Aber bei den großen Dingen, das heißt, wir nehmen Jesus mit in die Situation hinein, bitten ihn um Wollen und um Vollbringen, also um Kraft, also um das, dass ich inneren Willen, aber ich kann auch zu ihm gehen und sagen, Herr, du hast gesagt, ich soll das, aber du siehst, in mir sträubt sich alles, gib du mir die Kraft, das zu tun. Ne? Und dann stellt sich Gott dazu. Ne? Manchmal ist es auch ein Prozess. Bei manchen Leuten müssen wir merken, es kommt uns immer wieder hoch, die Erinnerung. Dann können wir es ruhig wiederholen. Das ist kein Problem. Und manchmal ist es hilfreich, jemand dabei zu haben, der mit einem diesen Prozess geht, das, was wir so landläufig Seelsorge nennen, dass wir da einer ist, der sich um meine Seele mit sorgt. Und dieselbe Frau, Corrie ten Boom, hat mal so schöne Definition von Seelsorge gegeben. Die hat gesagt, Seelsorge heißt, mit dem anderen zu Jesus gehen. Nicht der Seelsorger hilft. Er kann dir nicht die Kraft geben, das zu tun. Er kann dir vielleicht beistehen, er kann dir einen Rat geben, er kann dich an Dinge erinnern, er kann dich in deinen Gedanken korrigieren. Aber am Ende heißt es doch, miteinander zu Jesus zu gehen. Und manchmal geht es sich besser zu zweit als alleine. Und das ist also eine entscheidende Sache. So, wir haben noch ein paar Minuten, dann würde ich mal schnell ein bisschen Gas geben. Ich habe hier auf dem, unter dem großen Unterpunkt 3 7 Argumente zum Praktizieren der Vergebung. 7 Argumente ist immer gut, oder? 7 ist ja die Zahl der Fülle im Neuen, in der Bibel. Dann, ja, dann kann, mancher kann, ich kann auch nur 8 finden, aber das macht sich nicht so gut in dem Fall. Ne? Das erste ist, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Ne? So heißt das jedenfalls im Kolosser 3, Vers 13. Da wird was Spannendes gesagt, ertragt euch. Interessant, oder? Manche Leute glauben ja in der Gemeinde, ist, lieben heißt nur, ach, man freut sich, jeden zu sehen. Paulus ist da etwas realistischer, sagt, manchmal muss man sich ertragen. Die Macken des anderen ertragen, die Merkwürdigkeiten, die Unvollkommenheit des anderen ertragen. Ne? Ich las mal von einer Frau, die hatte sich so ein T-Shirt gedruckt, da stand drauf, hab Geduld mit mir, Gott ist mit mir noch nicht am Ende. Aber das kann natürlich auch schnell zur Ausrede werden. Ne? Also deswegen weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Aber Kolosser 3, ertragt einander und vergibt euch gegenseitig. Auch gut zu wissen, oder? Dass man sich daran erinnert, auch ich merke hier manchmal gar nicht, wenn ich anderen Leuten auf den Füßen rumtrete. Das ist nicht immer, also ich bin nicht alle Tage so feinfühlig, dass ich das registriere. Ne? Und manchmal merke ich es, aber da ist es schon zu spät. Ja, das ist also eine Herausforderung gegenseitig. Vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Einfache Aussage, oder? Wenn wir ihm ähnlicher werden sollen, dann muss, und sein Hauptgeschäft ist Vergebung, dann dürfte unser Hauptgeschäft auch Vergebung sein. Der zweite Punkt, das kommen wir, steht in Matthäus 1, 7, Vers 1 und 2. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn dem Maß, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Das ist eine spannende Geschichte, dass Jesus eine sehr eigenartige Idee von, oder eine sehr spannende Idee von Gerechtigkeit hat. Er sagt, wir nehmen einfach deinen Maßstab. So wie du andere beurteilst, so beurteile ich dich auch. Und da habe ich festgestellt, meine eigene Bereitschaft, etwas zu tun und meine Erwartungen an die anderen, das ist ein Unterschied. Für mich habe ich eine Menge mehr Ausreden als für den anderen. Ja? Bei mir ist ja verständlich. Erstens habe ich schlecht geschlafen. Zweitens habe ich Schmerzen. Drittens und viertens und fünftens, also das ist ganz verständlich, dass ich so bin, aber wieso der andere so ist, das ist nicht zu verstehen. Das geht nicht. Ja? Außerdem habe ich ja recht. Wieso kann dann der andere immer so komisch sein? Ne? Das heißt, wir leben auch von der Gnade und wollen nicht den anderen verurteilen. Ne? Vers Punkt 3, der hatte ich vorhin schon mal gebracht. Wiederhole ich nochmal, wir schließen uns selbst von der Vergebung des Vaters aus. Das ist dieses Gleichnis aus Matthäus 18. Unsere Gemeinschaft mit Gott wird durch Hartherzigkeit betrübt, also Hartherzigkeit heißt ja nicht vergeben wollen, nicht das tun, was Gott will. Ja. Das finden wir im Epheser 4 erklärt, mache ich jetzt nicht weiter. Aber Punkt 5, die durch die Sünde des anderen verursachten Wunden heilen nicht. Jesaja 58. Den Text kennt ihr alle. Ja. Da geht es nämlich um das gerechte und ungerechte Fasten. Und da spricht Gott, wenn ihr loslasst, die ihr zu Unrecht gebunden habt, auf die ihr zu Unrecht Lasten gelegt habt, ne, die ihr unterdrückt, wenn du das loslässt, dann wird deine Heilung fortschreiten wie der Sonnenaufgang, heißt es da. Wer von euch war schon mal so mehr Richtung Mittelmeer und südlich davon? Wie schnell geht da die Sonne auf? Ich war zweimal in Uganda, wenn da die Sonne aufgeht, so schnell kannst du gar nicht gucken. Also eben siehst du noch so einen ganz leichten hellen Schein und auf einmal nach einer halben Stunde später ist es so warm, dass du sagst, ich gehe erst mal in Schatten. In der Geschwindigkeit geht die Sonne auf und Jesaja sagt, die ist hier immerhin spricht er jetzt zu dem Volk Israel, also jetzt nicht zu denen in Norwegen, wo jetzt die Sonne gar nicht aufgeht, ja, gerade jetzt im Winter. Das ist ein schlechtes Bild, oder? In Norwegen ist der Vers also schwierig zu verstehen in dem Winterhalbjahr, ne, wenn es den ganzen Tag die Sonne nicht aufgeht, nur so ein bisschen dämmerig wird. Wenn du loslässt, die du zu Unrecht gebunden hast, die du zu Unrecht Lasten aufgelegt hast. Wieso zu Unrecht? Nun, erstens sollen wir doch nicht richten. Wir sind nicht Richter. Gott hat uns nicht zum Richter eingesetzt. Das Zweite ist, wir halten manchmal Schuld fest, die Gott schon längst vergeben hat. Aber wir kommen immer noch mit der alten Story. Und wenn Gott vergeben hat, es ist erledigt, wieso halten wir es noch fest? Und wir laden den anderen Lasten auf. Wieso? Nun, das ist der, der immer so ist. Das ist die, die immer das und das und das macht. Das heißt, wir legen einen Druck auf ihr Leben. Manche von euch kennen das, oder? Wenn das vielleicht bei euch eine Familie manchmal bildet, das heißt, du kriegst das hier nie hin. Aus dir wird hier nie was. Das ist eine Last, mit der du durchs Leben gehst. Und die Bibel sagt, wir sind zum Segnen berufen, oder? Abraham kriegt gesagt, ich will dich segnen, als der Vater des Glaubens, da fänden wir eine schöne Grundlage, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Leben tun wir manchmal anders. Ich will dich segnen und ich will gesegnet sein, oder? Da freue ich mich dann, wenn ich so schön gesegnet bin. Aber ich soll ja ein Segen sein. Ein Segen sein heißt ja, ne, andermal heißt es, spricht es euch bei Jesaja aus, selig sind die Friedensboten, die Heil verkünden. Heil verkünden, Leute, die Frieden machen, schaffen. Jesus nimmt das auf in der Bergpredigt, glückselig die Frieden stiften. Solche Leute brauchen wir im Moment dringend in den Gemeinden, oder? Menschen, die Frieden stiften. Nicht die Lösung haben für irgendwelche, irgendwann erklären können, warum wir was muss, sondern dass überhaupt wieder ein Frieden stattfindet, dass man sich wieder respektiert miteinander. Und so wird uns hier gesagt, die Wunden, die uns die Sünden des anderen geschlagen haben, heilen nicht, wenn wir nicht vergeben. Das könnte aber ungefähr so wie mit so einem Splitter vergleichen, oder? Du hast einen Splitter in der Hand, und wenn du den nicht rausnimmst, heilt die Wunde nicht. Die kann oben zuwachsen. Ja? Dann entsteht unten drunter Wunde und irgendwann geht sie wieder auf. Und wenn sie nicht aufgeht, musst du aufschneiden, wenn du den Splitter rauskriegst. Merkt ihr, wenn wir die Dinge festhalten, die wir nicht vergeben, dann werden wir selber nicht gesund. Weil wir durch diesen Splitter immer wieder uns daran erinnern, ja, da hat mir einer wehgetan. Der hat damals das gemacht. Seitdem ist nichts geworden. Das Einzige, was wir pflegen, ist unser Selbstmitleid. Ja? Wieso uns das passieren konnte. Und damit definieren wir aber alles über diese unguten Dinge unseres Lebens. Und da kann wenig Neues entstehen, wenn das nicht ausheilen kann. Und Gott sagt, deine Heilung wird hervorbrechen wie die Morgenröte, übersetzt Luther, also wie der Sonnenaufgang. Wenn du die Dinge lässt, wenn wir sie nicht lassen, dann können wir Seminare besuchen und wir können Seelsorge annehmen und Heilungsgebet annehmen. Es wird nichts passieren, wenn wir nicht loslassen. Und loslassen heißt ja, wie ich vorhin sagte, nicht sagen, es ist mir egal, sondern ich übergebe es Gott. Loslassen heißt nicht wegwerfen, heißt nicht zu sagen, naja, ist eben passiert, sondern loslassen heißt, ich lasse es bei Gott. Ne? Und dann kann Heilung kommen und dann kann Gott ganz neue Dinge in meinem Leben tun. Ne? Und das war damals, was ich vorhin sagte in der Geschichte mit Corrie ten Boom, ihre Botschaft. Wenn wir leben wollen nach den traumatischen Erinnerungen, Erlebnissen des Zweiten Weltkriegs, müssen wir vergeben. Oder wir verdrängen, aber es kommt alles wieder hoch. Ich hatte jetzt das Geschenk, vor 2 Wochen am Meer zu sein. Und dann sah ich so einen Jungen, wie er seiner Schwester sagte, nimm mal den Ball und drück ihn mal unter Wasser. die Kleine versuchte ihn immer unter Wasser zu drücken. Ne? Und er sagte, jetzt musst du loslassen. Ich wusste gar nicht, was passiert. Und dann fluppte er hoch. Und Verdrängen ist genauso. Wir haben, solange wir die Kraft haben, halten wir den Ball. Moment, war meine Sache. Das heißt, wir halten den Ball unter Wasser und wenn wir mal nicht gut drauf sind, ich war einmal auf der Tastatur so mit, so, ich bin gerade am Orgelspielen und habe voll in die Tasten gehauen, aber wir halten den Ball unter Wasser und wenn wir nicht mehr können, dann fluppt er uns einfach hoch und dann kommt er wieder hoch. Dasselbe Ding wieder. Also es ist nicht eine Frage von irgendwie unter die Füße kriegen, sondern es ist Gott in die Hände geben. Das ist die entscheidende Sache. Solange bis Frieden einkehrt in deinem Herz. Bis der Frieden ist an der Sache. Und wenn es wieder hochkommt, bring es ihm wieder. Kein Problem. Der sechste Punkt, und den finde ich noch mindestens genauso dramatisch. Wenn wir nicht vergeben, dann geben wir dem Täter Macht über uns. Denn er kann durch was er irgendwann mal getan hat, gestern oder vor 25 Jahren, immer noch unsere Gefühle, unsere Gedanken und unsere Taten beeinflussen. Wir sagen, ich gehe da nicht hin zu der Veranstaltung, dann treffe ich den. Dann wirst du unfrei, oder? Der andere hat an dir gesündigt und du gehst nicht hin, weil er da ist. Merkst du, dass du im Gefängnis steckst? Ich weiß, den ich treffen will, gehe ich nicht dahin, wo ich gern möchte. Das ist Unfreiheit. Ne? Immer wenn ich an den denke, habe ich schlechte Gefühle. Wer von uns mag schlechte Gefühle? Wer merkt schlechte Stimmung? Merkt ihr das? Wir werden unfrei, wenn wir nicht vergeben. Das heißt, wir schleppen mit uns Dinge rum, die unser Leben täglich beeinflussen, mehr als es sein müsste. Klar ist hier und da ein Schaden entstanden, den wir nicht ohne weiteres von uns aus wegkriegen. Den kann nur Gott heilen. Aber wenn wir dem anderen noch die Macht geben, weil der damals das gemacht hat, weil in meiner Kindheit das und das war, deswegen kann jetzt nichts werden. Wieso kann da nichts werden? Hat Jesus nicht gesagt, siehe, ich mache alles neu? Dazu muss ich aber das Alte ihm geben. Und sagen, Herr, mach du was draus. Ja? Schenk du Heilung, schenk du, dass ich das annehmen kann, zu vergeben. Und der letzte Punkt, warum wir vergeben sollen, ist ganz einfach. Gott hat gesagt, vergebt. Punkt. Das ist die einfachste Variante, oder? Gott hat gesagt, ja, was willst du dagegen sagen? Ja? Ich weiß, wir haben die christlichen Gemeinden sind voller Ausnahmen. Du triffst immer Leute, die sagen, das geht bei allen, aber bei mir geht das nicht. Aber das kann nicht sein. Und Paulus kannte diese Ausrede schon. Ja? Und der Heilige Geist auch. Und deswegen sagt Paulus von sich selber, warum bin ich Apostel geworden? Paulus sagt, er ist Apostel geworden, sagt er von sich selber, um zu zeigen, wie groß Gottes Gnade ist. Nicht, weil er ein guter Theologe war, der hätte Gott auch einen anderen berufen können. Gab es mehr als Paulus. Sondern er sagt, Gott nimmt mich als Beispiel, deswegen nennt er sich mal den größten Sünder Paulus, er nimmt ihn als Beispiel, er war zu der damaligen Zeit der einflussreichste und größte Christenverfolger, den es gab. Und den nimmt Gott und vergibt ihm nicht nur, sondern macht ihn zum Apostel. Er dreht ihn also um 180 Grad rum. Und das völlige Gegenteil vom Gegner man könnte fast sagen, zum damaligen Anführer oder zumindest einer der Anführer der Christenheit. Und Paulus sagt, das macht er, um zu zeigen, dass alle Hoffnung haben. Also wenn ich sehe, wenn das bei Paulus geklappt hat, dann bei mir auch. Und insoweit, meine Ermutigung hört nicht auf, Vergebung zu praktizieren. Und da, wo du Altlasten hast, geh ran und such dir Hilfe, wenn du magst. Kein Problem. Es gibt genügend Menschen, die die das Problem kennen. Ich weiß nicht, welcher Christ das Problem eigentlich nicht kennt mit der Vergebung. Und vielleicht wunderst du dich, dass es immer wieder was zu vergeben gibt, aber wenn wir vergeben lernen sollen, dann müssen wir auch was zu vergeben haben. Wir wünschen uns oft eine bessere Welt, eine bessere Gemeinde, eine bessere Gemeinschaft. Aber wenn Jesus sagt, liebet eure Feinde, dann ist das ja die Meisterprüfung, oder? Dann sollte man erstmal anfangen mit den merkwürdigen Leuten, mit denen Gott einen so im Alltag zusammengestellt hat. Das ist schon mal die erste Lehrlingsaufgabe, oder? Ich fange erstmal mit den kleinen Dingen an, bevor Gott mich dazu bringen kann, wirklich meine Feinde zu lieben. Und Vergebung ist eine Befreiung, sagt die Bibel. Und damit höre ich auf. Ne? Ist lang genug für heute. Mein Angebot ist, redet heute Abend drüber. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie ja nennen, dann werde ich versuchen, sie zu beantworten. Ne? Das war jetzt sehr, sehr viel, das weiß ich. Aber das ist der Kürze der Zeit geschuldet, da wir auch am Mittagessen heute nicht miteinander reden können und beim Spazierengehen heute nicht. Musste ich alles in diesen Vormittag rein komprimieren. Also tut mir leid, aber besser war es in der Schnelle der Zeit auch nicht zu ändern, das Konzept. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns Christus gegeben hast, der unsere Schuld getragen hat und uns so Vergebung ermöglicht hat, Herr, dass wir uns selber vergeben worden ist, dass alle unsere Schuld getragen ist am Kreuz von Golgatha. Wir danken dir, dass du uns alles vergeben hast. Und wir bitten dich, Herr, dass du auch uns hilfst, dass wir mehr und mehr lernen, hineinzukommen in die Praxis der Vergebung, dass wir Menschen werden, die gerne vergeben, die unbeschwert durchs Leben gehen, weil alles, was sie an Lasten aufgeladen bekommen, bei dir abladen kann. Herr, ich bitte dich für meine Geschwister, dass auch sie, dass dieses Geschenk deiner Vergebung, dass auch der gelebten Vergebung, dass sie das empfangen dürfen, dass sie das leben dürfen, dass ihr Leben mehr und mehr freier wird und dass ihre und meine Heilung fortschreitet wie der Sonnenaufgang. Amen.